Liebe Gemeinde, die heutige Predigt soll eine Hommage an einen der ganz Großen des Alten Testaments sein, nämlich an den Propheten Jeremia. Mehr als 50 Kapitel der Bibel sind ihm gewidmet und er ist eine der ganz wichtigen Gestalten. Und zum anderen will ich in dieser Predigt keine neuen oder revolutionären Botschaften oder neue Gedanken äußern, sondern ich will uns eigentlich erinnern an etwas, was wir, glaube ich, alle schon wissen. Und manchmal braucht man Erinnerung. Ein kluger Mann hat mal gesagt, Erinnerung schafft Zukunft. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich diesen Satz unterstreichen. Und wenn ich mir die Gegenwart und die Zukunft von heute ausmale, dann brauche ich einfach auch hin und wieder Erinnerung, um sie in Angriff nehmen zu können, diese Zukunft. Zunächst ein paar Stichworte zu Jeremia. Ein ganzes Leben lang, sein ganzes Leben lang fast, zumindest aber die besten Jahre seines Lebens, hatte Jeremia dem Volk schlechte Nachrichten zu verkündigen. Das Gottesvolk hatte das im Sinai-Bund gegebene Versprechen, nämlich Gott als den Herrn anzuerkennen und ihm zu dienen, gebrochen. Statt Gott nun Götzen und Idole, statt schlichtem, aber wirksamen Dienst nun bombastischer, aber hohler Kult. Also würde Gott Gericht, Zerstörung, Invasion, Exil folgen lassen. Wie empfand Jeremia selbst diese Botschaft? Zum einen war er buchstäblich entsetzt über das, was er anzukündigen hatte. Zum anderen verbittert, dass das Volk die Botschaft nicht annahm und umkehrte, dann aber auch mutlos und zweiflerisch, weil Jahre vergingen und nichts geschah. Ich wiederhole nochmal die Adjektive: entsetzt, verbittert, mutlos, zweiflerisch. Sind das nicht auch unsere Gedanken hin und wieder? Von seinen Volksgenossen wurde Jeremia zunächst als gefährlicher, vielleicht geheimpolitischer Aufrührer und Volksfeind gesehen, dann aber mehr und mehr zu einem harmlosen, hinterweltlichen, kauzigen Spinner, der einem wirklich nicht mehr als ein müdes Lächeln abbringen konnte, degradiert. Das ist noch einmal mit wenigen Strichen einiges aus der Biografie des Propheten. Aber, wichtig, er war Manns genug, durchzuhalten, treu zu bleiben, im Lande zu bleiben und zu vertrauen. Vertrauen zu wagen in der Überzeugung, dass hinter allem Sturm, hinter aller Anfeindung, hinter allem Gericht eine bleibende Hoffnung sei. Und er sollte Recht behalten. Das Gericht kam, doch schon in der Ankündigung dieses Gerichts klingt Gottes Gnade und Barmherzigkeit mit an. Gericht ja, und zwar ein hartes, denn Heimatlosigkeit und Gefangenschaft, das war nicht so mit links zu ertragen, das konnte man nicht auf einer Backe absitzen. Und doch auch schon hier Verheißung, Rückführung in die Heimat, Neubeginn, kein Anrechnen oder Aufrechnen der Schuld. Und darum Jeremias kraftvolle Worte in Kapitel 29: Suchet der Stadt Bestes. Vor Jahrzehnten war das mal eine Jahreslosung. Suchet der Stadt Bestes. Setzt euch für die Wohlfahrt des Landes, wohlbemerkt eines fremden Landes, ein. Und die Zusicherung, dass Gott Gedanken des Friedens mit seinem Volk hat. Jeremia ist nun nicht mehr Unheilverkünder, sondern sozusagen Seelsorger seines Volkes. In Gottes Auftrag will er das, was in seinen Kräften steht, tun für diesen Neubeginn. Die bleibende Hoffnung, die ihn alles hat durchstehen lassen, sie wurde jetzt Realität. was uns in der Botschaft Jeremias neu erscheint, was da nach aller Anklage und Unheildrohung nun viel positiver klingt, ist in Wahrheit Ausdruck dafür, dass Gott nach wie vor derselbe ist, dass er handelt, dass er zu seinem Worte steht, dass er seine Versprechen nicht bricht, dass er letztendlich und sei es auch durch Gericht Rettung und Erlösung anbietet. Dem geschichtlichen Auf und Ab politischer Macht und Ohnmacht, nationaler Wohlfahrt und internationalen Krisen menschlicher Größe und Schwäche, überschäumendem Siegestaumel und bitterster Niedergeschlagenheit, dem allem steht göttliche Kontinuität gegenüber. Und Ausdruck dieser Kontinuität Gottes ist auch unser heutiger Predigttext, Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir sind hier wohl unstrittig beim Höhepunkt des Jeremia-Buchs. Von den vielen Zukunftsvisionen und Heilsweissagungen in den prophetischen Büchern gibt es keine, die so viel zitiert wird. In Hebräer 8, Vers 8 bis 12 sogar in, nicht nur als Stichwort, sondern wörtlich zitiert in voller Länge. Hier geht es also um etwas ganz Wesentliches und Fundamentales, aber auch um etwas ganz Sensationelles und Aufregendes. Die ganze Wucht und Tragweite wird schon in der Formulierung des Textes deutlich. Nicht der Prophet ist es, der hier spricht oder denkt oder einen Wunschtraum formuliert, sondern Gott selber spricht: Ich will. Dreimal wird in den Versen unterstrichen: Spricht der Herr. Und weil es Gott ist, der hier spricht, beginnt unser Text auch gleich mit einer fast unglaublichen Aussage. Vers 31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Von beiden Häusern, vom Haus Israel und vom Haus Juda, ist hier die Rede. Nicht nur, dass beide Staaten seit über 300 Jahren getrennt und miteinander verfeindet waren, sondern das Nordreich, also Israel, gab es seit der assyrischen Deportation, das heißt etwa seit 100 Jahren, schon gar nicht mehr. Wo nichts ist, nicht einmal die Menschen existieren, mit denen Gott einen Bund schließen könnte, schafft er sich ein Volk, macht er sich Menschen zu seinen Partnern. Wie sollte man das, was hier erwartet wird, vom gewöhnlichen Lauf der Geschichte erhoffen können? Nein, hier handelt Gott, der der Herr über alle Geschichte ist, und es ist ganz und gar seine Initiative. Er schließt den Bund. Der Mensch ist nur Objekt, der empfangende Teil. Bevor wir uns nun der Gegenüberstellung alter Bund, neuer Bund zuwenden, sollten wir aber wissen, dass das Wort Bund ein Begriff aus der politischen und wirtschaftlichen Sphäre ist, etwa gleichzusetzen einem Handelsvertrag oder einem Wirtschaftsabkommen. Gottes Vertragswerk mit Israel hat auch, und das nicht zuletzt, seine direkten materiellen Bezüge. Er verheißt seinem Volk eine neue Existenz in jeder Hinsicht. Und es wäre falsch, den neuen Bund sozusagen rein geistlich zu verstehen zu wollen. Das Umfeld unseres Predigttextes verdeutlicht das ganz klar, etwa Vers 28. Ich will über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Die Heilsweissagungen aller Propheten sind ganz auffällig auch materiell. Es sind Zusagen schon für dieses Leben und nicht nur für die Ewigkeit. Doch nun, was ist das Neue am neuen Bund? Zunächst muss uns klar sein, dass es nicht um eine bloße sprachliche Neubildung, um etwas Formales oder um die Wiederherstellung des alten Bundes geht. Der alte Sinai-Bund ist überholt, außer Kraft gesetzt, null und nichtig, eben durch Vertragsbruch. Die neue Qualität des neuen Bundes beginnt mit eben dieser scharfen Abgrenzung zum alten Bund in Vers 32. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Hinter diesem Hinweis auf den Auszug aus Ägypten und dem Urteil, sie haben ihn nicht gehalten, schildert noch einmal, wie auf eine Formel gebracht, die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk durch. Sein dauerhaftes Werben um Israel einerseits, als ich sie bei der Hand nahm, und Israels totaler Abfall andererseits. Aber dieses alles nur Nebensatz wird nur als Bezugspunkt erwähnt, um desto kräftiger den neuen Bund dem alten gegenüberzustellen. Vers 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Man kann eigentlich nur staunen, dass Gott den Mut hat, nach alledem, nach aller Erfahrung mit diesem Volk noch einmal anzufangen. Doch Gott ist eben Gott und darum gibt es keinen Moment des Zögerns oder der Unsicherheit oder gar Unentschlossenheit. Ich will. Damit ist der Beschluss schon gefasst, die Sache schon in Gang gesetzt, die Entscheidung schon zur Tat geworden. Ich will mein Gesetz in sie hineingeben, in ihre Herzen will ich es schreiben. Auch das ist eine Aussage, die in bewusstem Kontrast zum alten Bund steht. Der Wortlaut des alten Vertrages war in Stein gehauen. Er wurde dem Volk durch andere Menschen und äußere Instanzen vermittelt und geboten. Jetzt heißt es für den neuen Bund, ins Herz schreiben. Damit ist der Mensch direkt und ganz angesprochen. Das Herz ist das personale Zentrum des Menschen. Ins Herz schreiben, das heißt den ganzen Menschen prägen, nicht nur sein Gefühl ansprechen. Das Herz ist das Organ, von dem alles Leben abhängt. Die Zentrale, die auch den letzten Muskel speist. Genau dieser Totalanspruch ist ja auch gemeint, wenn es in den Texten der Apostelgeschichte im Zusammenhang mit dem Pfingstgeschehen mehrfach heißt, es schnitt ihnen durchs Herz. Vom Grundinhalt her geht es im neuen Bund um nichts Neues. Es geht um Gottes Anspruch an sein Volk, ausgedrückt in der alten Sinai-Formel, ich ihr Gott und sie mein Volk. Aber dieser Anspruch ist zugleich auch Zuspruch. Gott will und wird seinen Willen in Israels Herz legen. Alle werden ihn erkennen. Das Gebot muss dem Menschen nicht mehr vorgehalten werden. Es lebt in ihm. Befehle und Gehorsamsakte werden sich erübrigen. Gottes Wille und des Menschen Wille werden deckungsgleich. Und dieses Alle werden mich erkennen heißt zugleich auch lieben. So wie Eheleute sich lieben. Gott erkennen ist kein einmaliger Akt des Verstandes, sondern Vollzug des ganzen Menschen, Drangabe seiner Existenz, Lebenspraxis. In dem Maße, in dem der Mensch Gott lieb gewinnt, soll und wird er ihn erkennen. Eine solche Gotteserkenntnis, eine solche Gemeinschaft Gott-Mensch kann nur auf einem Fundament geschehen, das allein Gott liefern kann. Vers 34b, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. So wie Gott vergibt, vergibt kein anderer. Er vergibt nicht nur, er will vergessen, nicht mehr gedenken. Lesen wir diesen Schlusssatz darum nicht als Anhang oder als Nachtrag, sondern verstehen wir ihn wirklich als Fundament, dass das Verhältnis Mensch-Gott, so wie es die Verheißung des neuen Bundes beschreibt, erst möglich macht und aus unserer menschlichen Sicht begreifbar und real erscheinen lässt. Jeremia hat in Gottes Auftrag den neuen Bund verheißen. Wie Gott ihn erfüllt hat, was für ein Aufgebot dazu nötig war, das wusste der Prophet noch nicht. Wir wissen es. Das Neue Testament bestätigt uns die Erfüllung der prophetischen Verheißung: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Gott hat den neuen Bund realisiert in Jesus Christus, Gottes Sohn. Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Wir sind die Vertragspartner. Gott schenkt uns in jeder Hinsicht eine neue Existenz. Durch Jesus Christus ist es uns möglich, Gott zu erkennen. Das ist uns bekannt, das können wir bestätigen, darüber können wir uns freuen. Denn wir gehören ja dazu. Und dann könnten wir ja eigentlich Amen, ja, Herr, so sei es, sagen. Doch halt, liebe Schwestern und liebe Brüder, liebe Gemeinde, nun bleiben wir doch mal dran am Wort. Packen wir doch mal zu, lassen es uns ins Herz, das heißt in unser Leben hineinschreiben. Gott hat uns in Jesus Christus den Menschen gezeigt, der ganz Gottes Willen im Herzen trug, den Barmherzigen, den Brüderlichen, den Dienstbereiten. So sieht wahres Menschsein aus. Und so will Gott auch uns. Solche Gesinnung will er von uns. Wie aber steht es mit den Maximen und Maßstäben, mit den Ansprüchen und Vorstellungen, nach denen wir leben? Sind es nicht oft nur unsere eigenen? Verwechseln wir nicht allzu schnell Persönlichkeit mit Eigenwilligkeit? Ist unser Leben und unser Wandel orientiert an der Frage, wie helfe ich meiner Umwelt am besten, inwieweit können wir die Schuld anderer auf die eigenen Schultern nehmen und sie dahin tragen, wo sie hingehört, und das Kreuz ohne Anklage, ohne Bloßstellung, ohne Feindseligkeit, sondern still und brüderlich. Die Verheißung vom neuen Bund, die Gott in Jesus Christus erfüllt hat, fragt unsere Gesinnung an. Wie weit sind wir Menschen des neuen Bundes? Oder wie viel alter Bund steckt in uns? Das geht uns an als Einzelne. Das geht uns und unser Zusammenleben als Gemeinde an. Das betrifft aber auch vor allem den für uns alle täglich neuen aktuellen Bereich, unseren Alltag, den wir mit Jeremias Worten umschrieben haben mit Suche der Stadt Bestes. Und der im Neuen Testament, denke ich, mit dem Begriff Nächstenliebe gekennzeichnet ist. Die Frage der Nächstenliebe ist zu einer ganz wichtigen, zentralen, vielleicht sogar zu der Sinnfrage der Christenheit geworden. Wenn wir auf Jesus blicken, der uns mit seinem Leben den neuen Bund vorlebte, dann kann sich die Frage nach dem Sinn des Christseins und der Christen nicht an der Frage ihrer wahrnehmbaren Macht oder Ohnmacht in dieser Welt orientieren, sondern einzig und allein an der Frage, wie wird Gottes Art von Macht, Gottes Art zu herrschen, Gottes Gedanken des Friedens, Gottes Sicht von Geschichte, von uns an seine uns anvertraute Welt am besten weitervermittelt? Die Antwort ist einfach. Wir kennen sie alle. Jesus hat sie uns praktisch vorgelebt. Gottes Herrschaftsweise ist Dienst am Menschen, Dienst für die Menschen. Und Dienst für die Menschen, das heißt doch ganz allgemein, in anderen gute Lebenskräfte freizusetzen, gegen unseren Trieb Macht über sie auszuüben, heißt in schöpferischer Partnerschaft zu leben, gegen den Trieb, den Menschen mit Menschen nach eigenem Bilde formen zu wollen. Gottes Wege, so habe ich das einmal formuliert, und damit auch unsere Wege sind nicht die des Fanatismus und der Intoleranz, der Unduldsamkeit, sondern die der Versöhnung und der Verständigung. Dabei heißt Versöhnung nicht billige Anpassung und Verwischung von Gegensätzen und Problemen, wohl aber die Vermenschlichung ihres Ausgetragenwerdens. Die Möglichkeit solchen Dienstes brauchen wir nicht zu erkämpfen, nicht einmal zu suchen. Sie liegen auf der Straße, um es sprichwörtlich zu sagen. Sie mutig, gelassen und selbstverständlich in Angriff zu nehmen. Wieder und wieder. Das ist unsere Lebensaufgabe als Christen. Und wir können sicher sein, dass uns der Lernstoff dabei ein Leben lang nicht ausgeht. Und ich möchte doch einen letzten oder weiteren Gedanken dazu äußern. Ich habe mich des Öfteren, speziell wenn öfter mal gar nichts ging und es rückwärts statt vorwärts zu rollen schien, bei den Gedanken ertappt: Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Oder anders ausgedrückt: Du bist doch Kind Gottes, erlöst durch ihn. Und im Grunde genommen ja auch kein schlechter Kerl, sagt meine Frau jedenfalls. Und die zeitliche und die ewige Seligkeit ist dir doch zugesagt. Was sollst du dich aufreiben, mit oder an oder gegen deine Umwelt? Es bringt außer grauen Haaren doch eigentlich nichts. Und Leistungen und gute Werke zählen unter Gottes Maßstab sowieso nicht. Und andere könnten doch auch etwas tun oder mehr tun und so weiter und so weiter. Die Argumente in dieser Reihenfolge würden uns ja gar nicht ausgehen. Aus der Sicht unseres heutigen Predigttextes würde ich sagen, dass dies ein Rückfall, und zwar ein typischer Rückfall, in die Denkungsart des alten Bundes ist. Und mehr noch. Konsequent weitergedacht, konfrontiert uns solche Denkungsart mit dem Haupteinwand gegen die Religion, den christlichen Glauben, den einzelnen Christen, nämlich: Macht christliche Praxis nicht passiv, nicht jenseitsorientiert, nicht sorglos, nicht weltfremd? Solche Meinung wurde nicht erst von Marx vertreten, sie wurde als bedenkliche Frage schon im ersten Jahrhundert der christlichen Gemeinde gestellt. Aber Menschen des Neuen Bundes entkräften dieses Argument sensationell einfach, für andere oft fassungslos und naiv, weil wir wissen, wenn es nämlich auch nicht für mehr für mich auf meine Werke ankommt, so kommt es für meine Mitmenschen doch sehr wohl auf das an, was ich tue oder nicht tue, was ich sage oder nicht sage. Wenn meine Werke auch nicht mehr mir dienen sollen, weil mir ja umfassend durch Jesus gedient ist und ich durch seine Gnade meine Anerkennung habe, so können, so werden sie doch meinem Nächsten dienen. Hier taucht ein ganz neues Handlungsmotiv auf. Menschen des neuen Bundes sind tätig nicht um der Bilanz willen, sondern aus Liebe. Getragen davon, dass Gott so gut ist und dass diese Güte noch zu vielen anderen Menschen durchdringen will, wird Gutes getan. Man tut es ganz einfach deswegen, damit es getan wird. Damit dem Nächsten geholfen werde und dann dem Übernächsten. Ganz schlicht, ohne äußere Propaganda oder innere Buchführung. Das muss Jesus im Sinn gehabt haben, als er seine Leute lehrte, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, Matthäus 6. Aber seien wir sicher, die Linke weiß sehr wohl, wenn die Rechte nichts tut. Liebe Leute, wir haben einen großen Bogen gespannt, von Jeremia bis zu uns und unseren Tagen. Mehr als 2500 Jahre liegen dazwischen. Aber empfinden wir nicht, wie aufregend aktuell die alte Botschaft ist, die zeitlos und zeitüberdauernd Gottes Wort ist, eben weil es Gottes Wort ist. Viele Fragen sind gestellt. Ich kann sie dir nicht beantworten, aber dass sie uns angehen und dass sie darum gestellt werden müssen, ich glaube, das verspüren wir doch alle. Darum lass die Botschaft mit dir mitgehen. Denke weiter nach. Lass dir Mut machen zu neuen Taten in Jesu Gesinnung und lass dich anfragen, wo mehr Konsequenz, mehr Hingabe, mehr Treue in Wort und Tat unserem Leben Not tut. Jeremias Leben, sein Gehorsam, sein Vertrauen, sein Durchhalten, seine Treue und seine Hoffnung können uns bei unserem Nachdenken in ganz praktischer Hinsicht hilfreich sein. Es gibt nahezu hautnahe Parallelen zwischen Jeremia und uns heute. Lasst uns von Jeremia lernen, von seinem Vertrauen und seiner Hoffnung. Lasst uns von Jesus lernen, von seiner Gesinnung. Lasst uns Menschen des neuen Bundes sein. Überall da, wo wir in der Gesinnung des neuen Menschen Jesus Christus leben und denken und handeln, da nämlich sind Spurenelemente von Gottes neuem Bund, von Gottes neuer Welt inmitten unserer alten Welt vorhanden. Weniger Tränen und mehr Freude, weniger Verbissenheit und mehr Freundlichkeit, weniger Verdacht und mehr Vertrauen, weniger Kritik und mehr Einsatz, weniger Verzweiflung und mehr Hoffnung. Wer träumt nicht davon? Wir haben es in der Hand, das ist unser Auftrag, das ist der neue Bund in Praxis, das ist unser Weg. Gott möge es schenken, dass wir uns nur nicht durch Nebensächlichkeiten von diesem Weg abbringen lassen. Amen.